ARD. Hallo, ich bin Katrin Schirrwagen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bundeskanzler Scholz hat in Israel mit Ministerpräsident Netanyahu gesprochen und hat ihn dabei nochmal zu einer Waffenruhe im Gazastreifen gedrängt. In Russland ist die Präsidentenwahl ohne eine Überraschung zu Ende gegangen. Putin bleibt Staatschef. Und die Ukraine sagt Njet. Kiew will künftig kein russisches Erdgas mehr nach Westeuropa leiten. Das sind einige unserer Themen heute, am Sonntag, den 17. März um 20 Uhr. Mehrfach schon hat die Bundesregierung versucht, auf Israel einzuwirken, vor einer Bodenoffensive in der Stadt Rafah im Gazastreifen gewarnt und mehr humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung gefordert. Das tat Bundeskanzler Scholz heute wieder, erst bei einem Besuch in Jordanien und dann in Jerusalem, als er mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu zusammentraf. ARD-Korrespondent Christian Limpert erklärt, was die wichtigsten Punkte bei dem Gespräch waren.
Nun, der Bundeskanzler hat zunächst noch einmal klargemacht, dass das Recht Israels, sich gegen Terror zu verteidigen, aus deutscher Sicht unbestritten und unantastbar ist. Er hat aber heute auch sehr klar auf die Lage im Gazastreifen hingewiesen. Er hat gesagt, das Kriegsziel rechtfertigt eben nicht mehr dieses menschliche Leid. Er erwartet sich da auch andere Lösungsansätze als eben nur Krieg. Er hat gesagt, die humanitäre Hilfe, da muss Israel mehr tun. Und er hat sich auch eine Lösung versprochen, wie man denn eine Operation in Rafah durchführen möchte, ohne dort 1,5 Millionen Menschen zu gefährden. Und hat dann mit einer Langfristlösung auch klargemacht, dass es Sicherheit in Israel nur geben könnte, wenn es eben ein palästinensisches Westjordanland und einen Gazastreifen in Eigenverwaltung der Palästinenser gibt.
Mittlerweile hat die deutsche Luftwaffe mit einem zweiten Hilfsflug Lebensmittel über dem Gazastreifen abgeworfen. Den Angaben zufolge setzten Fallschirme etwa 4 Tonnen Material ab. Auch andere Staaten beteiligten sich mit Transportflugzeugen an dem Hilfseinsatz. Und nun blicken wir auf Russland und die Ukraine. In Russland, da ist die Präsidentenwahl zu Ende gegangen. Es ist eingetreten, was vorher praktisch schon feststand. Staatschef Putin hat die, man muss wohl sagen, Scheinabstimmung erneut gewonnen. Frank Eichmann berichtet aus Moskau.
Wladimir Putin bleibt weitere 6 Jahre im Amt. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird zwar erst morgen vorliegen, das russische Staatsfernsehen veröffentlichte aber Exit-Polls, nach denen Putin mit gut 87% Zustimmung rechnen kann. Seine 3 Gegenkandidaten liegen bei jeweils etwa 4%. Die Wahlbeteiligung lag deutlich höher als bei der vergangenen Präsidentschaftswahl bei etwa 74%. Die 5. Wiederwahl Wladimir Putins stand bereits vor der Abstimmung fest. Denn echte Oppositionskandidaten standen nicht zur Wahl, öffentliche Kriegskritik wird ohnehin nicht geduldet und für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung wurden Staatsbedienstete zur Abstimmung gedrängt. Insbesondere am Sonntag waren viele Polizisten in den Wahllokalen im Einsatz, dennoch kam es in etlichen Landesteilen punkt 12 Uhr zu Warteschlangen. Nach Aufrufen der Opposition zu einem Protest namens Mittag gegen Putin, den auch massive Warnungen der Staatsmacht vor ungesetzlichen Handlungen nicht verhindern konnte. Russische Staatsmedien, Politiker und die Chefin der Zentralen Wahlkommission feierten eine mustergültige Wahl, deren unparteiische Beobachtung durch die OSZE hatte Russland nicht erlaubt. Die russische Wahlbeobachtungsorganisation Golos, ebenfalls nicht offiziell zugelassen, registrierte über 1600 potenzielle Wahlverstöße.
Proteste gegen die Wahl in Russland gab es übrigens auch in Berlin, und zwar vor der russischen Botschaft. Da versammelten sich hunderte Menschen, darunter die Frau des verstorbenen Kreml-Kritikers Nawalny, Julia Nawalnaja. Die Ukraine hat indes eine Entscheidung getroffen, die schon erwartet wurde und die auch Auswirkungen auf uns in Deutschland hat. Kiew will kein russisches Erdgas mehr nach Westeuropa leiten. Die Regierung teilte mit, man werde den Transitvertrag, der noch bis Ende dieses Jahres läuft, nicht verlängern. Der derzeitige Vertrag zur Durchleitung von russischem Gas nach Westeuropa stammt von 2019. Hintergrund der Entscheidung ist natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und dieser Krieg wirkt sich zunehmend auch auf die Nachbarregionen aus, in der von der Republik Moldau abtrünnigen Region Transnistrien haben jetzt pro-russische Separatisten einen Drohnenangriff auf eine Militärbasis gemeldet. Dabei sei ein Hubschrauber zerstört worden. Opfer gebe es nicht. Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch unklar. Transnistrien hatte sich in den 1990er Jahren von der Republik Moldau losgesagt. Ende Februar hatten die Separatisten Russland um Schutz gebeten, wegen zunehmenden Drucks durch Moldau, hieß es da. Auch Georgien hat ja eine konfliktbehaftete Beziehung zu Russland. Seit einem kurzen Krieg 2008 unterhalten beide Länder keine diplomatischen Beziehungen. Und auch deshalb betrachten mehr als 100.000 Moskau-kritische Russinnen und Russen Georgien als sicheren Fluchtort. Die Präsidentschaftswahl in ihrer Heimat erlebten sie in dem kleinen südkaukasischen Land als typische Exilanten. Björn Blaschke mit seinen Beobachtungen aus Tiflis.
Putin! Vor dem Parlament in Georgiens Hauptstadt Tiflis haben sich vielleicht 100, 150 Russinnen und Russen versammelt, Menschen im Exil. Sie skandieren, es reicht uns Putin, und halten Transparente hoch. Auf einem steht, genug Putin, Lügen, Krieg, Unterdrückung. Wir alle fühlen uns sehr schuldig, dass es mit Russland so weit gekommen ist. Und diese Schuld basiert auf dem Gefühl, dass wir all die Jahre nicht genug dagegen getan haben. Asja Kassentseva ist vergangenen Januar mit ihrem Baby aus Moskau nach Georgien gezogen. Sie ist eine bekannte russische Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin. In einem Hinterhof auf einer Bank in Tiflis sitzend, analysiert sie, warum so viele ihrer Mitmenschen in Russland nicht gegen Putin aufbegehren. Es ist schrecklich und beängstigend und schwer zuzugeben, dass man in einem Kannibalenstaat lebt, einem Land, dessen Menschen einander gegenseitig auffressen. Daher versuchen alle bis zum letzten Moment die Augen davor zu verschließen und an die offizielle Fernsehversion zu glauben, dass wir gut sind. Eine Art Selbstschutz. Die Menschen nutzen bis zum Schluss die Gelegenheit, nichts zu sehen, alles zu ignorieren und mit allem einverstanden zu sein. Aber gleichzeitig hat jeder seine eigene rote Linie. Jeder hat seinen eigenen Moment, in dem er sich nicht mehr vor der Realität verstecken kann. Ihre rote Linie war überschritten, als im russischen Staatsfernsehen dazu aufgerufen wurde, sich für 20 Jahre einzusperren, als Verräterin, weil sie sich mehrfach kritisch gegen die militärische Spezialoperation geäußert hatte, also gegen den Krieg Russlands in der Ukraine. Präsident Putin habe mit dem Aufbau des Systems Putin schon sehr früh begonnen, gleich nachdem er Anfang 2000 an die Macht kam. In den frühen 2000er Jahren zerstörte er das freie Fernsehen, alle Medien, Radio, Zeitungen und andere wurden in den letzten Jahren gesäubert. Es sind fast keine freidenkenden Journalisten mehr übrig, außer denen, die im Ausland auf Russisch arbeiten. Aber deren Websites sind gesperrt und der Zugang für russische Bürger so weit wie möglich erschwert. Nach und nach habe er faktisch die Kontrolle über die Einkünfte aus dem Verkauf von Öl und Gas übernommen. Geld sei der Machtfaktor in Russland. So habe Putin den Verwaltungs-, Justiz- und Sicherheitsapparat nach seinen Vorstellungen aus- und umbauen können. Größere Proteste gegen ihn und sein System? Unwahrscheinlich. Jeden Monat gibt es mehr und mehr verängstigte Menschen und Proteste sind daher immer weniger wahrscheinlich. Die Bürger sind unbewaffnet und die Sicherheitskräfte haben Waffen. Deshalb ist für die Bürger das Risiko, auf die Straße zu gehen, sehr hoch. Im Großen und Ganzen hofft jeder einfach, dass Putin stirbt und dass, wenn er stirbt, die verbleibende Elite irgendeine Art Normalisierung will.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.